gut, dass wir Steffen Raslaff bei uns in der Stadt haben und den begrüße ich gerade ganz herzlich am Telefon. Hallo Steffen.
Hallo Roman, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Du bist ja jetzt auch sicherlich zu Hause mehr oder weniger eingesperrt oder bist du jemand, der auch trotzdem mal rausgeht? So, wie geht's dir eigentlich?
Also ich muss sagen, auch wenn das jetzt komisch klingt, mir geht's sehr gut. An meinem Alltag, das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen überraschen, hat sich fast nichts geändert, weil als Historiker sitzt man ohnehin viel am Schreibtisch, schreibt Bücher, Aufsätze für die Presse, gibt Radiointerviews, ne, und ähnliche Dinge. Und das hat sich bei mir gar nicht so wahnsinnig viel geändert, außer dass natürlich leider Vorträge ausfallen, Tagungen, das Treffen mit Kollegen, das ist natürlich jetzt sehr eingeschränkt beziehungsweise ausgefallen. Aber sagen wir mal, der Historiker Alltag, das Forschen und Schreiben, das hat sich gar nicht so geändert. Aber bei dem herrlichen Wetter jetzt, wir brauchen bloß aus dem Fenster rausschauen. Ich muss jeden Tag raus, ich mache meine Runde, ich jogge oder gehe spazieren, mache große Runden durch den Wald, also das muss schon sein.
Mit der Arbeit des Historikers ist sehr interessant, das habe ich mir auch gedacht. Ein Historiker, du könntest ja eigentlich auch im Internet weiter recherchieren. Dann denke ich aber so an zumindest so das Abenteuerdenken, das ich so früher hatte von Historikern, dass ihr auch ganz viel buddelt und was findet, aber das überlasst ihr dann eher Archäologen und nehmt nur die Ergebnisse für eure Arbeit?
Genau. Also das ist richtig. Also mittlerweile ist ja die Geschichtsschreibung ist ja seit dem 19. Jahrhundert oder schon länger auch wie fast alle anderen Wissenschaften streng arbeitsteilig. Ja, ich selbst komme eher aus der neueren Geschichte, da ist sowieso nicht so wahnsinnig viel mit Graben. Das betrifft dann eher die Mittelalter und die Altertumskollegen. Und da auch wiederum dann eine ganz klare Trennung in Archäologen und Historiker und auch andere Wissenschaften. Also sozusagen der Historiker aus den Abenteuerserien im Fernsehen, den gibt's so in der Form leider nicht.
Was sind denn aber trotzdem so die Highlights deiner Arbeit? Es kann ja nicht nur sein, irgendwas, was es eh schon gibt, nochmal zusammenzufassen und vielleicht zu verdeutlichen oder verständlich auch mal zu publizieren. Ich frage gerade so, weil ich weiß jetzt zum Beispiel, in der Gedenkstätte Buchenwald hat man um das ehemalige Lager drumherum gerade auch wieder viele Funde gemacht, die doch wieder auf ein paar Sachen hinweisen, die man noch nicht wusste. Sind das so Highlights?
Naja, klar. Also insofern sind natürlich auch wir Historiker ein Stück weit Archäologen. Ich denke etwa an unsere wunderschöne Bierausstellung im Stadtmuseum vor anderthalb Jahren, wo wir dann auch sozusagen in den Quellen gegraben haben, jetzt sage ich mal im übertragenen Sinne, also in den Archiven geschaut haben, wie hat das Brauwesen im Mittelalter funktioniert. Ja, man hatte so grobe Vorstellungen, aber es war eben ganz anders als heute mit unseren großen Brauereien. Man geht in den Laden, kauft sich einen Kasten Bier oder geht in die Gaststätte, dort gibt's dasselbe Bier aus dem Fass von einer Großbrauerei. Im Mittelalter war das ganz anders organisiert. Da gab es Biereigen, da haben Bürger Bier gebraut und das wurde dann bekannt gegeben. Das sind so spannende Geschichten, wo ich sage, aha, okay, also je weiter man zurückgeht, man gräbt sozusagen Vergangenheit aus und Dinge, die vorher so nicht bekannt waren, das ist dann schon spannend.
Wenn man in der Vergangenheit gräbt, kommen dir da manchmal auch so ein paar Sachen zutage, von denen du sagst, hey, das wäre doch heute auch gar nicht schlecht, oder ist das eben so, ne, es war halt so?
Also gerade in unserer jetzigen Zeit, muss ich ehrlich sagen, bin ich heilfroh, dass wir im 21. Jahrhundert leben. Also auch wenn man jetzt mal ganz konkret auf die Geschichte großer Epidemien oder Seuchen zurückschaut in den letzten Jahrhunderten, noch vor 100 oder 150 Jahren waren die Menschen solchen Dingen mehr oder weniger wehrlos ausgeliefert. Und aus dem späten 19. Jahrhundert ist man dann die Sache wissenschaftlich und technisch massiv angegangen. Und in den Jahrhunderten zuvor wäre sowas, was wir jetzt gerade erleben, wahrscheinlich noch viel katastrophaler, weil kein Wissen da war, keine Instrumente, um solchen Dingen zu begegnen. Mal ganz abgesehen davon, so eine Stadt wie Erfurt, wir reden ja immer von unserer großen mittelalterlichen Blütezeit. Also ich denke mal, wir beide hätten damals nicht in Erfurt leben wollen. Es hat gestunken, es war eng, viele Menschen auf einen Haufen mit den entsprechenden Folgen auch für Krankheiten und vieles mehr. Also man sollte sich da auch hüten und dafür sind wir Historiker ja auch da, die Vergangenheit zu verklären. Und ich glaube, wir tun gut daran, unsere heutige Gegenwart zu schätzen.
Die meisten Publikationen von dir, die ich kenne, befassen sich ja vorwiegend mit lokaler und regionaler Geschichte. Ist das so dein Steckenpferd und kann man Geschichte eigentlich auch nur regional oder lokal verorten?
Ja, ich denke nicht. Ich meine, natürlich Geschichte, wir haben ja anfangs drüber gesprochen, wie kann man Leute begeistern, von den Schülern sozusagen bis zum Interessierten, historisch Interessierten in der Presse und so weiter. Und da ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe nach meinem Studium und meiner Zeit an der Universität, dass man die Leute natürlich mit der Geschichte ihres eigenen Lebensumfeldes, ihrer Stadt oder ihrer Region, ihres Landes, sehr viel besser packen kann als mit so abstrakter, großer Geschichte. Ja, das ist die Erfahrung, deswegen mache ich das auch so gern, aber drüber hinaus bin ich nach wie vor in meinem Fachbereich, vor allen Dingen das 19., 20. Jahrhundert, da auch Geschichte zu treiben, auch gerne populärwissenschaftlich, das ist so mein Hauptzugang in den letzten Jahren auch geworden. Ja, in einer großen Bildenzyklopädie eines britischen Verlages durfte ich dann so die Zeit des Dritten Reiches und des Kaiserreichs beschreiben. Das macht mir großen Spaß, weil ich denke, wir Historiker sind nicht nur für eine Handvoll Kollegen da, um uns gegenseitig hier wissenschaftliche Debatten zu liefern, sondern natürlich auch, um Geschichte zu transportieren. Und das ist auch eine sehr dankbare Geschichte, weil ich immer wieder merke, wenn man es richtig anpackt und die Leute damit fängt, dann ist das auch eine schöne Sache.
Wie denkst du, fängt man Leute am besten? Also ich erinnere mich, ich habe vor Jahren mal ein Buch von dir gelesen, das kam, glaube ich, bei der Landeszentrale für politische Bildung auch raus, da ging es um Saukel, um Hitlers rechte Hand hier in Thüringen, und das war das erste Mal, dass ich mich eigentlich so mit der Zeit so der 30er Jahre eigentlich auch mit Thüringen mal beschäftigt habe. Sind das so Ansätze, wo du sagst, Biografien sind vielleicht da ein gutes Mittel?
Ja, also Biografien auf jeden Fall und überhaupt in den Lebensalltag der Menschen reingehen. Ja, also diese zentrale Frage, du hast das Thema angesprochen, wieso sind die Menschen da in den 20er, 30er Jahren, obwohl sie jetzt endlich eine Demokratie hatten, die müssen sich doch gefreut haben wie Bolle, und dann holen die sich so solche Typen wie den Saukel ran oder Adolf Hitler und gehen da sehenden Auges in eine Diktatur, in eine gewaltsame, das zu erklären aus der damaligen Denke der Menschen heraus, das ist, denke ich, ganz wichtig. Und da kann man dann auch wenn es so eine abgedroschene Redewendung ist, aus der Geschichte lernen, zu zeigen, dass eben eine Demokratie, und das gilt für uns heute ja genauso, eben nichts fest in Stein gemeißelt ist, sondern immer bedroht ist von links, von rechts, von Extremismen. Wir leben ja auch in einer Zeit, wo da einiges in Bewegung gekommen ist. Und da ist sowas natürlich dann umso wichtiger.
Das ist ein schönes Stichwort, denn wenn wir gerade die heutige Zeit sehen, viele vergleichen das ja immer, oder es wird sehr pauschal gesagt, hey, das ist ja genau wie damals, und was bei uns im Landtag passiert war mit der Wahl von Kemmerich, haben alle gesagt, das gab es schon mal 32 in Weimar und so. Ist das so einfach?
Nein, es ist eben gar nicht einfach. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da auch im Anfang Februar, als ja besagte Skandalwahl stattgefunden hat, auch dann sehr deutlich geäußert, denn Geschichte wird gerne im politischen Bereich so als Art Steinbruch benutzt, um sozusagen die eigenen Standpunkte hier historisch zu untermauern. Und da hat man sich dann doch oft sehr weit vergriffen, denn das, was dort passiert ist, war natürlich höchst problematisch. Zwei bürgerliche Parteien haben einen eigenen Ministerpräsidenten mit Hilfe einer rechtspopulistischen Partei gewählt. Ja, wie auch immer man das jetzt bewertet und wie das zustande gekommen ist, ob das bewusst oder Dummheit oder wie auch immer war, ist egal. Und dann kommt dieser Vergleich, ja, das war doch schon in den 30er Jahren in Thüringen schon mal so. Da muss man sehen, erstmal, wenn überhaupt der Vergleich, dann ins Jahr 1924. Da gab es ein ähnliches Patt zwischen den bürgerlichen Parteien und den Arbeiterparteien im Thüringer Landtag, damals noch in Weimar. Und da hat man sich tolerieren lassen, ganz bewusst tolerieren lassen von der NSDAP, bis hin zur Personalauswahl der Regierung durften die mitreden und solche Geschichten. Das hatte nochmal eine ganz andere Qualität. Und 1930 wurde dann sogar mit Wilhelm Frick, der spätere Reichsinnenminister Hitlers, sogar erstmals ein Minister in Thüringen, ja, auf den Sessel gehoben. Und das hatte eine ganz andere Qualität. Und das nun mit der Situation vom Februar 2020 hier in Erfurt zu vergleichen, das war mir dann doch ein bisschen zu starker Tobak.
Du bist praktisch, wenn du so auch geschichtlich mal auf Demokratien, auch auf junge Demokratien zurückschaust, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, mal ganz ehrlich, in den neuen Bundesländern ist die Demokratie ja auch noch nicht so alt. Zumindest ist es nicht alt genug, dass viele auch davon partizipieren oder das verstehen, da zu partizipieren. Aber du bist da trotzdem immer noch ganz hoffnungsvoll, was unsere Demokratie angeht?
Ja, selbstverständlich. Das ist sozusagen die einzig richtige Herangehensweise. Alles andere wäre ja Fatalismus zu sagen, das wird sowieso nichts. Also das wäre der völlig falsche Ansatz. Aber ja, hoffnungsfroh, aber auch hellwach, gerade in jetzigen Zeiten, gerade wenn man sich eben viel auch mit der Zeit der Weimarer Republik beschäftigt hat, Da hatte man ja auch in den mittleren 20ern, in den sogenannten goldenen 20ern, so den Eindruck, Mensch, jetzt geht's bergauf. Und da hatte auch die Republik da eine gewisse Akzeptanz, zumindest es gab keine Demonstrationen, keinen Bürgerkrieg, nichts. Also es hätte damals durchaus bergauf gehen können und dann kam die Weltwirtschaftskrise. Und das ist das sozusagen, wovor ich auch immer warne, das Wichtigste für eine Demokratie ist, dass es den Menschen halbwegs gut geht. Ja, also sozialer Frieden muss gewahrt werden, denn ohne sozialen Frieden, ohne eine gewisse soziale Basis einer Gesellschaft, ist eine Demokratie immer massiv gefährdet. Da gibt es zahllose Beispiele in der Geschichte und da muss jede Anstrengung hingehen, neben der politischen Bildung, neben vielen anderen Dingen auch. Aber ja, zuerst kommt das Fressen, hat mal ein berühmter Dichter gesagt, und das gilt eben heute genauso wie vor 100 Jahren.
Und da sind wir eigentlich auch schon bei heute, weil du sagst, eine soziale Sicherheit ist wichtig. Jetzt werden ja aufgrund von Covid-19 überall schon die Teufel wieder an die Wand gemalt, was es wirtschaftlich anbelangt. Überall, ja, die Wirtschaft geht den Bach runter. Es ist tatsächlich auch so, dass viele Einbußen gibt. Aber ist denn auch abzusehen, dass tatsächlich, wenn diese Zeit mal vorbei sein sollte, dass es dann auch soziale Einschränkungen wieder geben wird?
Ja, ich kann mir das nicht so recht vorstellen, ehrlich gesagt. Also zum einen, was ja nicht unwichtig ist, ist es ja ein weltweites Phänomen. Das heißt, es gibt keine Erdteile, die jetzt profitieren, weil sie ungehemmt weitermachen konnten wirtschaftlich. Das hat China genauso betroffen wie große Teile Afrikas, jetzt die Vereinigten Staaten ganz massiv. Also sozusagen Europa und Deutschland fallen jetzt nicht gegenüber anderen Regionen zurück. Und das heißt, wenn wir fast zeitgleich auf der Welt dann irgendwann in 2-3 Monaten oder wann auch immer sozusagen die Wirtschaft wieder halbwegs normal Schritt für Schritt hochfahren, sollte jetzt die Stellung Deutschlands nicht wirklich sich jetzt wahnsinnig verschlechtern. Wenn es hier und da auch in manchen Bereichen nicht wieder ganz das Niveau von vorher erreicht, das letzte Thema vor oder eines der wichtigen Themen vor Corona war ja Umweltschutz, war Klimawandel. Ich glaube, das ein oder andere, dass zum Beispiel nicht mehr so viel geflogen wird, ja, was sich ja jetzt schon abzeichnet, dass auch die Fluggesellschaften dauerhaft sozusagen ihr Programm da ein bisschen zurückfahren, das könnte durchaus auch heilsam sein für unseren Planeten.
Aber mal mit Blick auf die Geschichte, Steffen, wenn, sagen wir mal, wir versuchen was daraus zu lernen aus dem Ganzen, was wir gerade haben. Eine Überlegung wäre zum Beispiel, dass man regionale oder eben im Land Produktionswege, Produktionsstrecken wieder stärkt, wiederherstellt. Eine Sache ist, dass du hast gerade gesagt, Deutschland wird relativ gestärkt rausgehen, andere Länder werden mehr darunter leiden. Ist das, wenn man in die Geschichte schaut, auch wieder die Gefahr für eine Demokratie, dass wieder nationalistisches Denken eintritt und auch sicher einen guten Nährboden hat, solche Ideen?
Naja, so eine Pestepidemie ist natürlich auch ein Faktor, wo viele Emotionen ins Spiel kommen und gerade für Europa, für Deutschland selbst sehe ich das eben nicht so sehr, aber sagen wir mal, die EU, die Europäische Union, wo es ja in den letzten Jahren schon oft geknirscht hat zwischen Nord und Süd, zwischen Reich und Arm, wenn sich hier sozusagen die Schere weiter auftut und man in diesen südlichen Ländern den Eindruck hat, in so einer extremen Krisensituation, und was Vergleichbares hat man ja seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, was jetzt die wirtschaftlichen Einschränkungen betrifft vor allen Dingen. Wenn da keine wirkliche Solidarität herrscht innerhalb Europas, also zumindest in den Augen der Menschen, wie berechtigt die Forderungen jetzt sind aus Italien, aus Spanien, vermag ich nicht einzuschätzen, ich bin jetzt kein Wirtschaftshistoriker, aber zumindest hat man dort wahrscheinlich den Eindruck, China oder Russland helfen uns mehr als unsere Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, dann könnte das natürlich schon fatale Folgen haben, ja, und sozusagen die Tendenz wieder Richtung zurück zum eigenen Nationalstaat eher noch verstärken. Also da sollten wir bei Zeiten gegensteuern.
Weil du ja auch gesagt hast, schon in den 20er Jahren waren die goldenen Zeiten und man hat gedacht, es geht aufwärts und so weiter. Du meinst, es ist auf jeden Fall vielleicht auch wieder eine Zeit, also man sollte doch den Leuten glauben, die sagen, Demokratie ist nicht nur ein Geschenk, das ist auch eine Arbeit, eine ständige, man muss darauf aufpassen, dass das jetzt auch wieder wichtig ist?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine der zentralen Lehren der Geschichte. Demokratie gibt es ja seit dem alten Griechenland, sozusagen, die das Ganze, die Herrschaft des Volkes erfunden haben, auch der Begriff über Jahrtausende, über 2-3 Jahrtausende hinweg. Und immer wieder sind Demokratien eben gerade in solchen Krisensituationen, in wirtschaftlichen, in politischen Krisensituationen dann durch Diktaturen abgelöst worden. Und davor sind wir heute nicht gefeit. Ja, und wichtig ist, innerhalb Europas da die Schere nicht weiter aufgehen zu lassen, in Deutschland sich jetzt schon Gedanken zu machen, wie kann man hier soziale Folgen dieser Krise abfedern, da bin ich eigentlich guter Dinge, wenn man sieht, wie viel Milliarden mittlerweile der Staat in die Hand nimmt, um nicht nur die große Wirtschaft, sondern eben auch die kleine Wirtschaft bis hin zum einzelnen Unternehmer, Künstler und so weiter, da auch über die Krise hinweg zu retten. Das ist jetzt ganz wichtig. Also es darf hier keine Kollateralschäden im Sinne von dem eben, dass dann Hunderttausende Arbeitslose sozusagen auf der Strecke bleiben. Das darf nicht passieren.
Gab es denn in der Geschichte schon mal ein Beispiel, wie das, was Sie jetzt gerade haben, dass eine weltweite Pandemie sich so schnell ausgebreitet hatte?
Ja, da gibt es viele, viele Beispiele. Sozusagen die klassische Epidemie schlechthin ist die Pestis. Lateinisch Pest heißt ja nichts anderes als Seuche oder Epidemie in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Das hat große Teile zumindest Europas damals betroffen und teilweise zwei Drittel der Bevölkerung hinweggerafft. Und das zieht sich dann durch die Geschichte bis ins 17. Jahrhundert. In Erfurt, in unserer Stadt, 1683, hat eine Pestwelle, nur um das auch mal mit sozusagen unserer heutigen Situation zu vergleichen, 1683 gibt es eine Gedenkmedaille im Stadtmuseum, da sind 9.437 Opfer der Pest verzeichnet. Es sind dann noch 7.000 Einwohner übrig geblieben in der Stadt. Also weit mehr als die Hälfte ist durch diese letzte schwere Pestepidemie damals hinweggerafft worden. Und sowas kommt dann immer wieder bis weit ins 19. Jahrhundert rein, vor allen Dingen die Cholera. Ja, also die ist so ein Dauerbegleiter, denn das ist ja auch eine bakterielle Infektionskrankheit, die den Darm betrifft. Ja, sehr unschöne Sache, die eben auf verunreinigtes Trinkwasser vor allen Dingen zurückgeht. Und da haben wir eben bis ins späte 19. Jahrhundert keine Wasserleitung, keine Abwasserleitung. Wir haben Friedhöfe innerhalb der Stadt, wir haben Fäkalgruben in den Häusern. Und da sieht man eben auch, wie man dann mit fortschreitender Wissenschaft der Technik solche Dinge dann auch ausräumen kann. Und das macht mich auch wieder hoffnungsfroh, dass wir auch mit dieser Corona-Geschichte dann dank der Wissenschaft irgendwann klarkommen.
Wenn ich jetzt mal auf das letzte Jahrhundert zurückschaue, inklusive der heutigen Zeit, kommt es mir so vor, als wäre eigentlich doch relativ viel an Erregern, auch an relativ bis dahin noch unbekannten Erregern unterwegs gewesen. War das früher auch so, oder kam da alle paar hundert Jahre mal eine Pest, mal schwarz, mal Beulen, mal und so weiter?
Naja, das Problem ist, die Pest oder Cholera oder Typhus, so diese großen Krankheiten oder TBC, natürlich dann in der Regel noch nicht unter diesen modernen Namen, aber die tauchen immer wieder in der Geschichte auf, aber es ist schwer zu sagen, weil einfach die Zeitgenossen eben bis ins 19. Jahrhundert auch gar nicht wussten, woher kommt das Ganze. Ja, die Cholera zum Beispiel hat erst Robert Koch irgendwann 1880er Jahre überhaupt rausbekommen, was ist das überhaupt, diese Krankheit, wo kommt die her, den Erreger entdeckt. Ja, bis dahin wusste man überhaupt, die Leute kriegen plötzlich alle Durchfall und die Hälfte von denen stirbt innerhalb von ein paar Tagen. Und das hat es immer wieder gegeben. Ja, aber sowas wie die spanische Grippe zum Beispiel am Ende des Ersten Weltkrieges 1918-19, das war da wieder eine neue Erscheinung, der mal relativ hilflos ausgeliefert war und die auch, was sozusagen die Reaktion darauf, sehr ähnlich mit dem ist, was wir heute tun. Ja, wobei damals die Sterblichkeit über alle Volksschichten noch sehr viel höher war.
Steffen, mal zu etwas anderem. Du bist ja nicht nur Historiker, du bist ja auch im Förderverein des Stadtmuseums drin. Was bedeutet denn das für so ein Museum, gerade diese Schließzeiten oder das eben nicht geöffnet haben sein darf?
Ja, für ein Museum ist das natürlich sozusagen, ein Museum lebt davon, dessen Auftrag ist es, Besucher zu empfangen und ihnen unsere Stadtgeschichte näher zu bringen mit ihren überregionalen Bezügen. Und als das Ganze begann Mitte März und dann hatten wir gerade eine Ausstellung zu Willy Brandt und dem Erfurter Gipfeltreffen 1970 eröffnet. Ja, das ZDF war da, hat uns interviewt, also eine ganz tolle Sache, sehr gut angenommen die Ausstellung und wir durften dann nach zwei Tagen, muss man die Ausstellung schließen, beziehungsweise das Museum halt generell schließen und damit, vielleicht bleibt sie jetzt für einen längeren Zeitraum in Erfurt, diese Ausstellung, aber ja, wir kommen auch in Verzug, dann ist eine große Ausstellung, war geplant für Mai, die Eröffnung über Johann Bartholomäus Tronsdorf, passt auch zur Zeit, ja, an der Begründer der modernen Pharmazie, ein herausragender Apotheker und Wissenschaftler aus Erfurt. Und auch da wissen wir nicht, wann diese Ausstellung eröffnet wird. Sicher fällt da jetzt nichts wirklich aus, aber es wird sich vieles verschieben und Unklarheit und die Mitarbeiter sitzen teilweise im Museum, teilweise zu Hause. Also existiert faktisch nicht im Moment.
Aber sind das denn Ausstellungsstücke, die der Stadt gehören oder dem Museum gehören, oder sind das auch Ausstellungsstücke, die angeliehen sind und natürlich dann noch irgendwann mal weitergehen müssen und vielleicht auch Gefahr laufen, hier in Erfurt gar nicht gesehen zu werden?
Ja, also was jetzt die Willy-Brandt-Ausstellung zum Beispiel betrifft, das ist eine Wanma-Ausstellung, die hätte jetzt von Erfurt nach Kassel kommen müssen, weil da dann das Folgetreffen 1970 war zwischen Willy Brandt und Willy Stuff. Das ist natürlich auch gecancelt. Die Ausstellung bleibt jetzt erstmal in Erfurt. Insofern haben wir vielleicht ein bisschen Glück, dass sie dann nach Wiedereröffnung in 1, 2, 3 Monaten dann noch zu sehen ist. Die Tromsdorf-Ausstellung, da wird viel aus eigenen Beständen gemacht. Wir haben Leihgeber, die jetzt schon signalisiert haben, wenn sich das Ganze um ein paar Monate verzögert, bekommt ihr die Exponate trotzdem. Also insofern haben wir da eine Lage, auch die Stadt hat schon klar gemacht, die Tromsdorf-Ausstellung kommt auf jeden Fall. Und wenn es 3 Monate später ist, ist auch egal. Aber es gibt natürlich viele andere Museen, klar, ne, wo dann wichtige Exponate für einen bestimmten Zeitraum, 1, 2 Monate für eine Sonderausstellung ausgeliehen werden und dann wieder zurückkommen. Und ja, wer jetzt sowas gerade am Laufen hat, der hat eben dann wirklich ja, Pech gehabt.
Glaubst du, dass in 50 oder in 100 Jahren oder vielleicht noch länger noch einen extra Raum im Stadtmuseum geben wird für die Zeit, die wir jetzt gerade haben? Oder ist das einfach übertrieben?
Es ist ja immer so eine Sache mit den Statistiken. Aber wir müssen natürlich, also der Spagat zwischen der eigentlichen medizinischen Auswirkung, also die Opferzahlen, die Toten, ja, auch die Infektionszahlen und auf der anderen Seite dieser extreme wirtschaftlich-gesellschaftliche Einschnitt, das ist schon was Einzigartiges bisher, aber vielleicht tut man dann Corona auch zu viel Ehre an, also die Pest, die Cholera, alles das, was ich aufgezählt hatte, Typhus, hatte sehr viel mehr Opferzahlen, ja, gefordert als Corona. Also es gibt hier sozusagen so ein ganz merkwürdiges Verhältnis, das wird man dann im Nachhinein auch auswerten müssen, zwischen der eigentlichen Sterblichkeit, ja, die ja ein ganz wesentliches Element einer solchen Epidemie ausmacht, und dem, was sozusagen wie hier massiv gegen vorgegangen wurde. Vielleicht kann man dann irgendwann mal sagen, in 50 Jahren, jawohl, die Gesellschaft, die Staaten haben richtig reagiert und haben damit sozusagen die Opferzahlen minimiert. Wenn das Ergebnis der Forschung hinterher ist, umso besser. Aber ein Vergleich mit Pest und Ähnlichem hält Corona dann doch nicht aus. Zum Glück muss man natürlich sagen.
Wir leben ja in einer Globalisierung, von manchen wird die verteufelt, von manchen bejubelt, aber wird so eine Geschichte wie Corona, wird das in der Welt unterschiedlich eine Geschichte geben später, oder ist das doch schon eine gemeinsame Geschichte?
Naja, man merkt eben, der Mensch, das ist immer ein natürlicher Prozess, schaut erstmal auf sich selber, gerade in solchen Krisensituationen. Ja, wir reden viel von den europäischen Ländern, die hier stark betroffen sind. Wir schauen nach Amerika, weil es da enge Verbindungen gibt. Aus China kam das Ganze, auch zum Beispiel Afrika kommt in den Nachrichten so gut wie gar nicht vor, obwohl dort das Problem genauso vorherrscht. Ja, also das ist sowieso immer so eine Wahrnehmungsfrage. Andere Themen werden dann verdrängt. Jetzt haben wir dieses fast nur noch ein Thema in den Medien, wo man hinschaut und das auch immer sehr stark auf unser eigenes Land, auf unseren Kontinent fokussiert. Was natürlich das Ganze bewirken könnte, und das wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, dass dieser Globalisierungstrend sich sicher nicht umkehrt im wirtschaftlichen Bereich, nein, aber dass man zumindest umdenkt in bestimmten Bereichen, Gesundheitswesen, ja, aber auch so Lebensmittelherstellung und Ähnliches, dass man wieder stärker auf regionale Erzeugerketten zurückkehrt, die eben dann auch in solchen Krisensituationen wie jetzt noch funktionieren, als wenn man nun mittlerweile fast alles an einfachen Artikeln aus China importiert, und wenn dann mal sowas passiert, stehen wir plötzlich da ohne Pfennigartikel wie Gesichtsmasken und Ähnliches oder auch Lebensmittel oder viele andere Wirtschaftsbereiche, die dann plötzlich nach einer Woche nicht mehr arbeiten können. Und da gibt es vielleicht ein gewisses Umdenken.
Steffen, zum Abschluss, an was arbeitest du gerade? Darf man das schon verraten?
Ja, darf man. Also es wird auch wieder mal im kommenden Jahr eine Publikation zur Erfurter Stadtgeschichte geben, eine etwas populärere zu meiner Geschichte der Stadt Erfurt, Näheres dann später. Im Moment gerade bin ich oder wäre ich normalerweise damit beschäftigt, eine kleine Geschichte der Stadt Leipzig und einen Überblick zur Geschichte Sachsen-Anhalts zu präsentieren, in Lesungen vorzustellen. Das hat sich nun leider auch erledigt bis hin zur Leipziger Messe. Schade, aber es natürlich, die Arbeit geht ganz normal weiter. Ja, und es gibt da verschiedene Projekte und ja, es wird sich dann auch in den nächsten Monaten und im kommenden Jahr wieder etwas tun.
sagt ein sehr hoffnungsvoller und zuversichtlicher Steffen Rassloff, Historiker hier aus Erfurt. Steffen, vielen Dank, bleib bitte gesund. Und spätestens wenn diese doch etwas populärere Veröffentlichung kommt, werden wir sicher wieder miteinander sprechen.
Na, das sollte mich freuen. Ja, auch euch alles Gute und immer schön weitersenden. Ja.
Vielen Dank, ja, machen wir. Danke, tschüss.
Tschüss.